Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Interview mit einem Gast, der sich ganz besonders mit einem unserer Lieblingsthemen, Regeneration, Leistungsfähigkeit im Alltag und im Training auskennt. Er ist stark davon überzeugt, dass jeder seine Lebensqualität selbst in der Hand hat. Jeder kann zum gewissen Grad etwas optimieren, denn er selbst hat sich damit intensivst beschäftigt und sogar ein Buch darüber geschrieben. Und diese Optimierung der Lebensqualität ist, man kann schon sagen, ein Lifestyle, den er selbst lebt und der auch einen Namen hat, nämlich Biohacking. Der ein oder andere wird auf diesen Begriff sicherlich schon gestoßen sein. Und was das genau ist und beinhaltet und wie du Biohacking anwenden kannst, wird uns heute unser Gast Nico Airone, Men's Health Autor, Covermodel, zweifacher Vater, Profi-Biohacker und selbst auch noch Coach erzählen. Hallo mein Lieber.
Danke dir, Marie, für das nette Intro. Das schmeichelt mir sehr und ich freue mich vor allem aber auch für die Einladung, also in dieser Podcast-Episode eben auch weitergeben zu können, was das bedeutet, dass es eben nicht nur um meine Optimierung persönlicherweise geht, sondern eben auch darum, was kannst du als unsere Zuhörerin, als unser Zuhörer eben mitnehmen und verändern, dass das Leben eben noch lebenswerter und vor allem ja in Richtung mehr Leistungsfähigkeit und mehr Gesundheit, das ist eben die Basis für alles, eben noch schöner wird am Ende des Tages und eben kein Druck aufgebaut wird. Ja, das ist ja das, was man oft hört mit Optimierung, dass es eben um Druck geht. Aber da wollen wir gar nicht einsteigen. Ich wette, du hast eine schöne Einstiegsfrage, bei der es erstmal darum gehen soll, was ist denn dieser Begriff wahrscheinlich, oder? Den haben viele wahrscheinlich noch gar nicht gehört.
Das ist genau meine erste Frage, die ich mir hier notiert habe. Ja, nee, wirklich, weil viele, ich selber habe mir überlegt, ich habe ja dein Buch natürlich schon angefangen zu lesen und ich dachte mir, ja, ich habe das schon häufig gehört und habe auch so ein paar Ideen, was Biohacking sein kann. Ich glaube, ich habe damals sogar schon das erste Buch von dem Götzler oder so heißt er gelesen. Aber das war irgendwie, trotzdem ist es noch nicht so ganz klar für mich gewesen. Ich könnte das jetzt nicht aus dem Stegreif sagen und ich glaube, vielen geht es so, deswegen wäre das mal so die erste Frage, was ist das genau? Ab wann bin ich auch selber ein Biohacker?
Ja, das ist gar nicht so schwer, wie man sich das eigentlich vorstellt, vielleicht im ersten Schritt. Also es klingt erstmal natürlich wild und vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlich, futuristisch, wie auch immer. In jedem Fall ist es so, dass jeder und jeder von uns Biohacker, Hackerin werden kann. Ja, dass es eben keine große Kunst ist. Ja, wie fängt man damit an? Ganz simpel, ja, also wenn man jetzt mit dem chronologisch vielleicht sogar beginnt, wer am Morgen ein großes Glas Wasser trinkt, so vergleiche ich das ganz gerne, also kann man im Prinzip ganz gut ins Thema einsteigen, der oder die ist schon ein Biohacker, ja, also wenn man morgens wirklich damit beginnt, der Dehydrierung, die über Nacht einsetzt, ein Ende zu setzen, das heißt aufzutanken mit Flüssigkeit am Morgen, ja, wenn man das Ganze dann noch ein bisschen optimiert, findet vielleicht ein bisschen Meersalz oder Himalaya-Salz und ein bisschen Limettensaft, ja, dann ist man da schon total mittendrin in den Details, aber es geht einfach am Morgen erstmal darum, Flüssigkeit zuzuführen. Und das ist sozusagen ein erster Schritt und den nenne ich sehr, sehr gerne, weil es ein einfacher Start ist, ja, weil es wirklich ein Beginn ist, mit Gesundheitsoptimierung in den Tag zu starten und so ist, hat man so einen kleinen Dominoeffekt. Ja, also man beginnt morgens mit einer positiven Sache für die eigene Gesundheit und für die Leistungsfähigkeit und baut darauf auf. Also die Dominosteine fallen nach und nach um und wer morgens, also eine kleine Morgenroutine vielleicht noch etwas erweitert, da können wir gerne auch im Detail nochmal drüber sprechen, wie die aussehen kann. Ja, der oder die kann dann eben auch noch mehr ihren Tag optimieren, verbessern, sodass im Laufe des Tages viele Dinge zusammenkommen und unterm Strich eben wirklich spürbare Veränderungen sichtbar werden und vor allem auch merklich sind. Also das ist für mich immer das Entscheidende, wie fühle ich mich am Ende des Tages? Weil es gibt ganz viele Studien, ganz viele Untersuchungen und die kann man gerne zitieren, das mache ich auch. Habe ich auch in meinem Buch zum Beispiel gemacht, aber am Ende des Tages geht es ja immer darum, was funktioniert für dich. Und ja, da muss man eben selektiv schauen und ich hoffe, da können wir heute eine Menge einfach an der Bandbreite eben aufzeigen und am Ende geht es darum, was du dir dann daraus ziehst.
Absolut. Ja, bevor wir gleich mal auf einige Hacks so zu sprechen kommen und wie das so in der Umsetzung aussehen kann, Morgen- und Abendroutine, wäre nochmal interessant, auch für mich, muss ich sagen, zu hören, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Wie sieht deine sportliche Karriere aus? Gab es irgendeinen Brennpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, ich muss jetzt hier wahnsinnig zügig was ändern, weil mir geht's nicht gut? Oder war das ein schleichender Prozess? Was ist so deine Journey?
Genau, also runtergebrochen kann man ja sagen, dass Biohacking für Selbstoptimierung steht. Ja, also das ist wirklich eine einfache Übersetzung 1:1, die man so machen kann. Wobei, wie gesagt, der Begriff so ein bisschen in Verruf geraten ist. Also Optimierung wird oftmals auch mit Druck verbunden, muss es aber gar nicht. Ja, darauf kommen wir nochmal. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich lange Zeit nicht untergewichtig war, aber locker 10-12 Kilo weniger gewogen habe, als ich jetzt tue. Also ich habe als 1,85 Meter großer Mann 68 Kilo gewogen, was wirklich nicht viel ist. Und ich war auch vor allem, das ist völlig okay, wenn man dieses Gewicht hat und sich damit wohlfühlt, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ja, so muss man es einfach sagen. Lange Zeit meines Lebens, ich war damals Amateurfußballer und habe eben zu dieser Zeit gemerkt, irgendwie muss ich jetzt mal was tun. Ja, für die Profikarriere hat es nicht gereicht, das habe ich relativ schnell begriffen und war dann immer schon auch sportlich anderweitig unterwegs. Ich habe Krafttraining betrieben, war dann irgendwann auch als Redakteur bei der Men's Health und habe dann meine eigene Transformation so ein bisschen vorangetrieben. Das heißt, ich habe Muskulatur aufgebaut. Das war mein Ziel. Es hat ganz gut geklappt mit einer Umstellung der Ernährung, wie man das klassischerweise macht, mit einer Umstellung des Trainings. Weniger Ausdauer, mehr Krafttraining zum Beispiel. Und dann aber auch in den Schritten schnell gemerkt, dass tatsächlich auch andere Faktoren entscheidend sind. Ja, das heißt, dass der Schlaf eine Rolle spielt, dass die Stressbekämpfung eine Rolle spielt. Ja, dass es eben auch wichtig ist, wie ist das Mindset, wie bin ich vom Kopf her aufgestellt, dass man eben durch diese Optimierung, Veränderungswege eben den Fortschritt beschleunigen kann. Ja, und da hatte ich das Glück, dass ich als Redakteur der Men's Health eben auch Zugriff auf Sportler hatte, also auf Athleten, die ja, kann man schon sagen, von Weltklasse sind, die ich dann interviewen durfte und eben ja auch einige Tricks abschauen durfte. Ja, das klingt ein bisschen egoistisch. Ich habe viele Fragen auch so ein bisschen immer für mich gestellt, wenn ich die Interviews geführt habe, um halt zu wissen, okay, was sind die geheimen Tricks, ja, die im Zweifel gar nicht so geheim sind, aber eben von den Profis umgesetzt werden. Und die große Frage war dann immer, was kann ich mir selbst davon abschauen? Ja, und da sammelt man natürlich über die Zeit, über die Jahre eine Menge Strategien. Das habe ich gemacht, vieles ausprobiert und dann kam so, ich würde sagen, ja, vor 6-7 Jahren dann auch so das erste Interesse am Begriff Biohacking. Also da kamen so die ersten Autoren, die ihre Bücher groß, die schwappten dann so langsam rüber aus den USA nach Deutschland. Also so Dave Asprey, Ben Greenfield, das waren so meine Inspirationen in dem Bereich, die dann darüber berichtet haben, was man auch vor allem abseits des Trainings eben noch so optimieren kann. Und das geht dann los beim Bulletproof Coffee, der so ein Inbegriff des Biohackings geworden ist. Ja, ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Aber es geht eben auch weiter über Lichtoptimierung. Ja, welchem Licht setze ich mich tagsüber aus? Oder eben auch Fragen, wie zum Beispiel, muss ich meditieren? Kann ich meditieren? Ist es eine Kunst? Muss ich die erst erlernen? Was gibt es noch für Atemübungen? Und mit der Zeit habe ich gemerkt, bevor ich das Buch geschrieben habe, dass es eben gar keine große Hürde gibt in diesem Bereich. Ja, und ich bin eben auch kein genetisch super veranlagter Mensch, dass ich eben diese ganzen Hacks umsetzen kann, sondern es ist so, dass jeder und jede kann. Ja, also wir sind wirklich alle dazu in der Lage, gewisse Strategien mit unserem Alltag überzuführen. Du hast es gesagt, ich habe selbst mittlerweile 2 Kinder und das ist natürlich auch manchmal eine Zeitfrage. Früher hatte ich mehr Zeit für alle möglichen Hacks da draußen, habe vielleicht etwas mehr ausprobiert. Heute weiß ich, welche Strategien effizient sind und dass es eben mit weniger Zeit trotzdem die Möglichkeit gibt, etwas für die eigene Gesundheit und Leistungsfähigkeit zu tun.
Ja, ich finde deine Journey so cool, weil es vor allem bei Männern gibt es natürlich einmal 2 Ziele, entweder willst du abnehmen oder Muskulatur aufbauen und dann gibt es eben diejenigen, die Schwierigkeiten haben zuzunehmen an Muskelmasse und die finden sich auch häufig damit ab und sagen, ja, ich bin halt ein Hardgainer, so, also ich kann halt schwer zunehmen und baue nichts an Muskulatur auf, egal was ich mache. Was war bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, das hat mich, weil du hast ja einen Hammer-Body, also muss ich jetzt einfach mal sagen, und den sich sicherlich viele wünschen und das zeigt ja auch, dass es geht, auch jemand, der vielleicht damals eher weniger gewogen hat. Und was war für dich, weiß jetzt nicht, ob es Biohacking war, also alles würde ja mit da reinzählen, dass alles, was deine Performance auch verbessert hat. Aber gab es etwas, wo du gemerkt hast, das war so der Boost und der springende Punkt? Also muss ja nicht mal Training, kann ja auch ein Lifestyle-Faktor gewesen sein.
Ja, bei mir war es tatsächlich der Fokus aufs Krafttraining, so der erste Schritt, dass ich lange gedacht habe, okay, da geht man mal eben ins Fitnessstudio, arbeitet da seine 3x10 Wiederholung pro Übung ab, ja, geht da von Übung zu Übung, tauscht die Übung vielleicht mal aus, habe da auch viel Inspiration aus der Men's Health natürlich oder aus meiner Zeit bei der Men's Health, wo ich mittlerweile immer noch bin, aber eben weniger Zeit des Tages. Ja, habe da viel mitnehmen können und habe dann aber schon so einen Punkt gehabt, wo mir eine neue Welt quasi eröffnet wurde. Es war so der Punkt, dass ich bei einem mittlerweile gut befreundeten Trainer, dem Moritz Glatten hier aus Hamburg, trainiert habe. Und der kommt so aus der Schule von Charles Poliquin. Und Charles Poliquin ist auch so einer, mittlerweile leider verstorben, auch so einer der ersten Biohacker, kann man schon sagen, obwohl der sehr, sehr stark im Bereich Training aktiv war. Das heißt, unheimlich viele Olympioniken trainiert hat, Weltmeister trainiert hat, also einer der Kraftsport- oder Krafttrainings-, Athletiktraining-Legenden, die es so gibt auf der Welt. Und der war da sehr, hat viele Weiterbildungen bei dem gemacht und hat sich da ausbilden lassen und hat mir diese Welt so ein bisschen aufgezeigt. Ja, und da habe ich eben schnell gemerkt, dass es unheimlich viele effektive Methoden gibt, die gar nicht super viel Zeit beanspruchen, sondern dass sich Krafttraining eben auch hacken lässt. Ja, dass man wirklich da an der Stelle eben schrauben kann in eine Richtung, die gar nicht mehr Zeit, weil ich habe immer gedacht, so aus dem Ausdauersport auch kommt, dass mehr Training oder besseres Training eben auch mehr Zeit beansprucht. Und das ist ja gerade, wenn man Muskeln aufbauen möchte, genau eigentlich das Gegenteil, ja, dass man da vielleicht eher effizienter trainiert und effizienter trainieren sollte. Aber auch in Richtung der Fettverbrennung. Also es ist nicht so, dass ich so eine klassische Massephase gemacht habe. Und das war für mich auch ein sozusagen auch eine Eröffnung oder etwas, was sich mir neu gezeigt hat, dass es eben nicht der Fall sein muss, dass ich fresse, auf Deutsch gesagt, und Kalorien zu führen ohne Ende, sondern es ging darum, wirklich auch mein Körperfett unten zu halten und trotzdem Muskulatur zuzunehmen. Und das funktioniert, das habe ich dann am eigenen Körper gemerkt und das ist eben oftmals der entscheidende Faktor, wo man dann sagt, okay, das möchte ich irgendwie auch weitergeben. Ja. In der Folge habe ich mich dann zum einen natürlich auch weiterbilden lassen, zum anderen habe ich eben auch die Chance gehabt, eben durch direkte Ansprache oder durch direkte Treffen mit Trainern und Athleten eben auch mir diverse Tricks auch abzugucken. Und da in die Richtung war das wirklich da mein Türöffner, der mir gezeigt hat, okay, es gibt eine Welt des optimierten Krafttrainings, wenn wir es so nennen wollen. Und es gibt eben aber auch die anderen Faktoren, die der Charles Poliquin auch damals schon mit reingeworfen hat. Also der hat schon in den wirklich frühen Jahren, wo es gerade das Thema oder das Wort gar nicht mal gab, diesen Begriff Biohacking, der gar nicht mal aufkam, darüber geredet, dass man beispielsweise nachts das WLAN ausmachen sollte. Ja, das sind alles so kleine Stellschrauben, um natürlich die Strahlung insgesamt im Haus oder in der Wohnung zu reduzieren, um den Schlaf nicht leiden zu lassen. Ja, das sind so kleine Faktoren, an denen man natürlich schrauben kann. Und ich habe gemerkt, okay, wenn die summieren sich am Ende des Tages und du fühlst dich einfach energiereicher am Tag, du fühlst dich kräftiger, du fühlst dich eben auch leistungsfähiger und bleibst vor allem gesund. Und das da kam dann immer mehr dazu über die Zeit, aber das war so mein entscheidender Punkt.
Ja, wahnsinnig interessant. Und auch das mit dem WLAN ausschalten, als ich das in deinem Buch gelesen habe, dachte ich so, wow, ich mache noch so viele Dinge eigentlich nicht, die ich mal ausprobieren könnte. Und da möchte ich einfach mal überleiten zu deiner Morgenroutine und deiner Abendroutine. Ich glaube, das würde die Zuhörer, also mich zumindest, am meisten interessieren. Ich liebe Routinen und ich liebe das auch genauso, kann ich mich da schon als Hackerin bezeichnen, weiß ich nicht. Wenn man einfach was Neues ausprobiert, was einen Optimierungseffekt haben könnte. Und ich wäre jetzt nochmal interessiert an deiner Erstmorgenroutine und du hattest eben schon angesprochen, den Bulletproof Coffee. Ich habe eben hier nämlich auch einen Kaffee getrunken mit Kollagen und so ähnlich sieht das ja aus. Viele haben schon gehört, aber ich bin jetzt auch nochmal gespannt, wie deine Special-Version aussieht und warum und was sonst so dein Morgen noch beinhaltet.
Also ja, bei der Morgenroutine kann man natürlich es auch übertreiben sehr, sehr schnell. Ja, das habe ich damals auch gemacht. Da ging die plötzlich deutlich länger als eine Stunde. Und das ist natürlich deutlich zu lang für jemanden, der eigentlich hochfahren möchte am Morgen, anstatt dann irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt auch wieder Energie zu verlieren. Und die Frage bleibt dann natürlich, wofür bereitet man sich dann eigentlich vor, wenn die Morgenroutine schon in die eigentlichen Tagesaufgaben übergeht. Das heißt, dementsprechend bin ich jetzt auch sowieso gezwungenermaßen mittlerweile mit zwei Kindern auch effizienter geworden. Das ist deutlich verkürzt. Aber das Wichtigste ist eben, am Morgen, nachdem man Zähne geputzt hat, direkt zu hydrieren. Das heißt, Flüssigkeit zuzuführen. Ja, einen halben Liter, da kann man ein bisschen Meersalz und ein bisschen Limettensaft zum Beispiel, Zitronensaft, dem Ganzen hinzufügen. Ist nicht nur geschmacklich sinnvoll, sondern eben auch für die Aufnahme in den Zellen beispielsweise. Da tut das Salz ganz gut. Hilft in jedem Fall und danach fühlt man sich auch schon etwas wacher. Ja, gerade wenn es eine nicht ganz optimale Nacht war. Und im nächsten Schritt gilt es dann, Bewegung reinzubringen. Das heißt, in dem Moment versuche ich immer eine kleine Morgenroutine, ein bisschen Mobility, also dein Thema eben auch mit unterzubringen oder eines deiner Spezialthemen. Und da fahre ich den Puls eben auch einmal zum Ende der Mobility-Routine nach oben. Das heißt, 10 Minuten lang circa bewege ich mich da, mache verschiedene Stretches, aktive Bewegungen, in die ich mich bringe, aktive Übung, also nicht nur statisches Stretchen, sondern eben auch dynamisch, ja, versuche mich da in Positionen zu bringen, die beispielsweise die Hüfte öffnen, ist bei mir ein großes Thema, aber andere haben vielleicht woanders ihre Schwerpunkte, das kann man individuell entscheiden und zum Ende hin mache ich dann so Dinge wie Jumping Jacks oder Seal Jacks, dass ich dann wirklich nochmal den Puls nach oben fahre, das kann man alles wunderbar stationär machen, das heißt, man braucht da gar keine große Fläche, sondern das eigene genügt. Und an dem Punkt spüre ich dann wirklich auch nach den 10 Minuten, wenn der Puls dann mal über 120, 130 nach oben geschossen ist, da ist es dann schon so, dass ich auch spüre, okay, jetzt kann der Tag kommen. Ja, das ist sozusagen die Grundbasis. Im nächsten Schritt kommt dann relativ schnell jetzt auch bei mir der Bulletproof Coffee ins Spiel. Aber dann nochmal ein kleiner Hinweis, also an alle Kaffeetrinker da draußen. Also Kaffee ist super, ja, ich bin ein Riesenfan. Auch Koffein hilft, durch den Tag zu kommen, mehr Energiegefühl zu haben. Aber man muss eben auch vorsichtig sein. Und da bei mir so eine grundsätzliche Regel, die hilft ganz gut, ja, dass der Körper eben am Morgen eigentlich erstmal in der Lage sein sollte, selbst Energie zu gewinnen. Das heißt, zu produzieren. Der Cortisolspiegel, also das Stresshormon, was uns über den Tag vielleicht stören kann, aber sorgt eben auch dafür, dass wir Energie schaffen können. Das heißt, am Abend sollte das Cortisol eher nach unten gehen, aber am Morgen eher nach oben gehen. Das ist auch der natürliche Weg. Das heißt, wir haben standardmäßig einen Cortisol-Peak am Morgen, den wir auch ausnutzen sollten und nicht durch Kaffee ersetzen sollten. Das heißt, keine Stimulanz von außen zuführen sollten. Das heißt, ich habe immer so als Puffer eine Stunde nach dem Aufstehen und erst dann widme ich mich dem Kaffee. Also es gibt keinen Kaffee im Bett, vielleicht schon einmal im Jahr, aber sehr, sehr selten. Und dann ist es so, dass ich wirklich diesen Bulletproof Coffee mir braue. Das ist auch jetzt kein Geheimnis. Das Rezept oder mein Geheimrezept steht natürlich im Buch. Aber unabhängig davon, die Basis ist es da wirklich. Kollagen hast du schon angesprochen. Ist eher so eine Spezialzutat, die in jedem Fall hilfreich ist. Aber eben ganz smart oder die grundsätzliche Basis für den Bulletproof Coffee ist eben Kaffee in eine klassische Tasse Kaffee. Eine große ist es bei mir, die in den Mixer zu schütten, ja, mit einer, ja, schon ordentlichen Menge an Butter, 1 bis 2 Esslöffel tatsächlich. Ja, man redet da ganz gern von Weidebutter, ja, weil es eben auch vom Fettsäureprofil eben auch etwas hochwertiger ist, wenn die Tiere eben Gras gefüttert wurden. Und dazu kommt auch das MCT-Öl. Ja, MCT steht für mittelkettige Triglyceride, schwieriges Wort. Ja, und die sorgen eben dafür, die werden beispielsweise aus Kokosnüssen gewonnen und aus Kokosöl extrahiert und die sorgen eben dafür, dass der Körper schnelle Energiezufuhr bekommt. Die bekommt er ohnehin schon durch die Butter, also das ist der Hauptvorteil der flüssigen Butter, dass wir eben dem Körper flüssiges Fett zuführen und es damit deutlich schneller verfügbar ist als Energieträger. Ja, das ist ungefähr das, also diese beiden Zutaten sind essentiell für den Bulletproof Coffee, dann kommen die kurz im Mixer, 30 Sekunden und dann ist es auch eine schöne cremige Konsistenz, die man dann hat. Und ich bin sogar der Meinung, dass es besser schmeckt als ein klassischer Cappuccino. Davon kann sich jede und jeder selbst überzeugen, aber ich bin wirklich da ein Riesenfan von, mache das seit ja fast noch nicht ganz 10 Jahren, aber schon eine Weile. Und grundsätzlich ist das ja ungefähr das genaue Gegenteil von einem klassischen kohlenhydratlastigen Frühstück, wie man das so kennt, ja, wie man das vielleicht auch als Kind schon gelernt hat. Ja, dass es morgens Brötchen gibt oder sei es das Müsli. Ja, das ist natürlich sehr, sehr stark von Kohlenhydraten geprägt. Und der Vorteil von diesem eher fettlastigen, und Fett ist natürlich auch in Verruf geraten. Also Fett ist nicht gleich Körperfett, logisch. Ja. Aber der Vorteil von diesem fettlastigen Frühstück ist eben, dass wir den Körper in der Ketose halten können. Ja, Ketose ist ja der Stoffwechselzustand, in dem wir Fett als Energieträger nutzen und eben auch, das weiß man von der ketogenen Ernährung, das kann uns helfen, eben auch den Körperfettanteil unten zu halten, beziehungsweise sogar zu reduzieren. Ja, das heißt, wer Fett verbrennen möchte, ist in der Ketose ganz gut aufgehoben und da hilft eben der Bulletproof Coffee als Verlängerung der Fastenphase, die man ja ohnehin über Nacht eingegangen ist, also ist in der Regel, wenn man nicht gerade nachts aufsteht und sich eine Schokolade gönnt, ja, dann ist man ja in dieser Fastenphase drin und dann kann man eben auch noch schauen, dass man in der Ketose, die dadurch initiiert wird, noch einen Tick länger bleibt durch den Bulletproof Coffee, der eben auch durch den hohen Fettanteil sättigt. Ja, das heißt, man ist da wirklich gut aufgestellt. Ich brauche erst so, also Bulletproof Coffee gibt es bei mir so gegen kurz vor 8 am Morgen und die erste feste Essen sozusagen als kleiner Snack, den gibt es bei mir erst um 11.30 Uhr circa.
Mm, okay.
Also da ist man wirklich ganz gut aufgestellt.
Ganz spät, wie manche. Ja, nee. Wann stehst du auf morgens, um wie viel Uhr?
Genau, ich stehe zwischen 6:30, 7 auf meistens. Das ist so ein bisschen dadurch reguliert, wann mein Sohn bereit ist, sozusagen Frühstück zu essen. Der wacht dann meist von dem eigenen Hunger auf und will dann auch schnell etwas haben und dann dementsprechend geht's dann schnell in die Küche. Und manchmal bin ich aber auch früher dran, wenn ich mir den Wecker früh genug gestellt habe und habe dann noch ein paar Minuten eben auch meine Morgenroutine durchzuführen, aber das mache ich auch mit ihm zusammen zum Teil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dann sage, wenn er wach ist, gibt es das nicht, sondern wenn ich meine Mobility-Routine mache, dann turnt er auch mit und hat auch Spaß dabei. Das ist also mal mehr, mal weniger natürlich, aber es ist schon so, dass ich das versuche auch ein Stück weit vorzuleben, dass irgendwie Bewegung oder Gesundheit im Allgemeinen eben auch dazugehört und auch den Morgen so ein bisschen prägen kann und vorgeben kann. Dann da gehört für mich, das habe ich jetzt mittlerweile verschoben, was man super am Morgen auch machen kann, ist eine Meditation. Mhm. Die würde ich sogar noch vorlagern, vor die Bewegungsroutine. Das heißt, bevor man hochfährt durch die Bewegung, bevor man Puls und Körperfunktion eben nach oben schießen lässt, kann man eben auch nochmal das Stresslevel senken und unten halten durch eine Atemroutine. Ja, das habe ich früher so gemacht. Mittlerweile habe ich meine Meditation auf den Abend geschoben, aber die ist auch am Morgen gut aufgehoben. Also man sagt so grundsätzlich, wenn man die Meditation am Tag entweder vor dem Schlafen oder nach dem Schlafen platziert, hat man die größten Vorteile, weil man da von den Hirnströmen her noch im Bereich der Träume im Prinzip oder im Bereich der Schlafphase ist oder nah dran zumindest. Und das kommt einem zugute für die Meditation und man kann dann einfach leichter wieder runterfahren. Und davor, habt ihr wahrscheinlich auch schon in diesem Podcast des Öfteren gehört, davor sollte man vor dem Begriff der Meditation auf gar keinen Fall Angst haben, sondern genau im Gegenteil. Ja, das einfach durchführen, atmen. Ja, es gibt nichts Leichteres, als die Augen zu schließen, durch die Nase ein- und auszuatmen und sich auf diese Atmung zu konzentrieren. Ist natürlich ungewohnt zu Beginn. Ich empfehle immer so zu Anfang 7 bis 10 Minuten damit zu starten. 10 Minuten sollten dann das Ziel sein. Gerne auch länger, aber über Effizienz haben wir ja gesprochen. Und dementsprechend sind 10 Minuten, finde ich, eine super Länge für die Meditation. Wichtig ist, dass man es täglich wiederholt und wenn die Gedanken abschweifen, eben sich nicht dafür verurteilt, sondern einfach sich die Gedanken wie Wolken vorstellt, die am Himmel vorbeifliegen und man kehrt dann einfach immer wieder zum eigenen Atem zurück als eine Art Anker, den man sich so setzen kann. Ja, weil der ist immer da und wenn man sich eben nicht ärgert, dass man schon wieder über den Tag nachgedacht hat oder über alles, was man erledigen muss, dann fällt einem das eben auch deutlich leichter, die Meditation als Entspannungsphase zu nutzen.
Das finde ich super spannend und es ist ja auch gar kein Hokuspokus mehr, sondern es gibt ja zahlreiche Studien, die belegen, dass Meditation einen solch starken Effekt hat auf die Gesundheit und Lebensqualität, auf das Mindset. Und ich finde das so inspirierend, dass du das auch durchführst. Ich bin da so jemand, ich interessiere mich total dafür und bin aber so in and out. Also ich mache das dann und dann ja, sind meine Ansprüche auch vielleicht zu hoch. So, ich muss jetzt total den spirituellen Moment erleben. Aber das muss es halt nicht immer sein, sondern einfach nur dieses Atmen, was du ja sagst. Also das alleine kann es ja schon sein, ne?
Total. Also man muss auch da vielleicht ein bisschen die Erwartung senken. Man wird nicht sofort die Erleuchtung erleben. Das ist klar. Es geht einfach darum, durch die Atmung, die wir immer dabei haben, dass man die vielleicht ein Stück weit auch beruhigen kann, ja, den Puls senken kann. Das kann man auch relativ leicht messen. Ja, man kann über eine Smartwatch oder über auch ein Handy relativ easy oder Brustgurt beispielsweise auch den Puls, ja, und auch die Herzfrequenzvariabilität. Damit kann man das noch ein bisschen genauer tracken und messen. Aber es reicht auch schon der Puls, mal zu fühlen, okay, wie ist der Puls vorher und wie ist er nach einer Meditation? In der Regel sinkt er wirklich sichtlich. Also das ist wirklich eine einfache Methode, um sich vor Stress zu wappnen. Ja, viele haben morgens das Problem, dass sie direkt ans Handy gehen und direkt von außen gesteuert werden. Ja, direkt die ersten Nachrichten einprasseln und das hat leider dann relativ wenig mit selbstbestimmtem Leben zu tun, zum einen. Und zum anderen hat es auch damit zu tun, dass man natürlich gleich reagiert. Aber eigentlich sollte der Morgen dazu da sein, zu agieren und den eigenen Tag so aufzubauen, dass man eben eine gute Basis findet und einen guten Start findet in den Tag.
Ich finde das ganz gut, was du gerade gesagt hast, weil das ist auch häufig für mich so, ich denke sofort an Arbeit, wenn ich aufwache und ich freue mich auch oft darauf, aber häufig ist es natürlich auch geknüpft irgendwie an Stress, oh Gott, ich will jetzt sofort allen antworten. Und was ich gerade irgendwie gut fand, was du gesagt hast, ist diese Selbstbestimmtheit. Also wenn ich nicht antworte, ist das Selbstbestimmtheit und nichts Negatives, vor allem der Gegenüber, den interessiert das eh nicht, ob ich jetzt eine Stunde später antworte, wahrscheinlich, also meistens ist es ja so, sondern das ist dann nur in mir, was ich denke, jetzt tun zu müssen. Und ich glaube, wenn man das schafft, also ich merke das auch selber, wenn ich das mal schaffe, abzulegen und mir dann selber wieder beweise, es passiert nichts Negatives oder keiner sagt jetzt so, Gott, wo ist deine Nachricht oder warum hast du mir nicht geantwortet, dann kommt man auch mehr in dieses Vertrauen, okay, ich kann auch damit erstmal warten. Und also das finde ich super inspirierend. Und jetzt hast du eben gesagt, genau, erst Bulletproof Coffee gegen 8 Uhr und deine Mahlzeit ist dann so 11.30 Uhr. Hat diese Mahlzeit denn beinhaltet die Kohlenhydrate oder wie sieht die dann aus?
Auch noch nicht. Also dann sprechen wir doch jetzt hier ganz schön über Ernährung, aber es ist auch super, weil wir müssen alle essen, wir müssen alle irgendwie unsere Energie irgendwo herholen. Man kann zwar fasten, aber Fasten ist tatsächlich auch nur für einen gewissen Zeitraum machbar und sinnvoll. Dementsprechend bei mir ist es so, dass ich dann gegen 11.30 Uhr dann meistens schon trainiert habe und dann habe ich nach dem Training einen Proteinshake getrunken, meistens kurz nach 11 und dann habe ich so eine kleine Snackportion dann meistens. Was ich gerne mache, ist, dass ich Cashew-Mousse nehme, also Mousse aus Cashewnüssen, kann man wie Mandelmousse eben auch fertig schon kaufen und mir da ein bisschen Meersalz noch aufmache und das so als kleinen Snack haben, Espresso dazu und sättigt ja auch schon ganz gut, ohne dass es jetzt so komplette Mahlzeit ist, also wirklich als kleiner Snack und dann kann man im nächsten Schritt dann irgendwann natürlich auch in Richtung Mittagessen gehen. Auch das ist bei mir eher Low Carb angesiedelt, wobei am Abend dann ich ein Freund davon bin, Kohlenhydrate zuzuführen. Gerade wenn man sportlich aktiv ist und die meisten von uns, die machen es andersrum, die trainieren ja erst am Nachmittag. Das heißt, da sind die Fitnessstudios ja klassischerweise auch gut gefüllt. Also nach dem Feierabend ab 17 Uhr, ja, da geht's los im Fitnessstudio, da wird's voller und das hat eben auch da kann man eben auch sich das Ganze, den Tagesablauf eben zunutze machen, indem man danach erst Kohlenhydrate zuführt und in größerer Menge auch zuführt. Das heißt, da baue ich dann meistens abends, obwohl ich vormittags trainiert habe, meistens abends meine Kohlenhydrate ein. Das hängt auch damit zusammen, dass die Abendmahlzeit bei uns ein Familienessen ist, einfach auch, dass wir uns gemeinsam hinsetzen und dass der soziale Aspekt für viele ja auch abends nochmal wichtig ist. Das heißt, da will man ehrlich gesagt nicht immer der oder diejenige sein, die eben sagt, okay, na, für mich gibt es keine Pasta. Also bei Pasta gibt es natürlich auch Möglichkeiten, das Thema zu hacken mit Hülsenfrüchten beispielsweise. Aber grundsätzlich, das mache ich dann auch, aber grundsätzlich kann man eben auch dann mal Kartoffeln essen oder Reis essen, auch zum Abend hin. Ist für mich ein smarterer Weg, einfach auch aus dem sozialen Grund, als zu sagen, okay, ich verzichte mittags darauf und oder ich esse sie mittags so rum und verzichte abends darauf. Früher hat man ja gesagt, ab 18 Uhr keine Kohlenhydrate, war so lange ein Leitsatz. Da habe ich ein ganzes Kapitel drüber geschrieben im Buch, dass das eben nicht zielführend ist, weil man eben abends die Kohlenhydrate auch zuführen kann und dann auch besser schläft. Ja, das hat mit dem Blutzuckerspiegel zu tun, dass der eben runtergeht ab einem gewissen Punkt, wenn man Kohlenhydrate zugeführt hat und dadurch eben ja so einen kleinen Energieverlust bekommt. Und den möchte man ja abends eigentlich auch haben. Das heißt, man kann dadurch vielleicht auch sogar besser einschlafen. Und dementsprechend drehe ich das Ganze so ein bisschen um, dass man früher eben gesagt hat, okay, abends keine Kohlenhydrate, ich mache es genau andersrum, morgens und mittags keine und dann führe ich sie abends wieder zu. Und mit der Strategie fahre ich auch mit meinen Kunden sehr, sehr gut.
Ja, genau, das fand ich auch gut, das habe ich auch gelesen und da dachte ich so, thank you, Nico. Weil ja, diese Geschichte mit abends keine Kohlenhydrate sehe ich auch so wie du und das kann eben das parasympathische Nervensystem aktivieren, genau das, was du eben meintest, das, was wir ja wollen, um zur Ruhe zu kommen. Und ich hatte das auch ganz häufig schon mit Kunden, dass sie dann besser dadurch schlafen konnten. Ja, dann sind wir eigentlich schon bei deiner Evening Routine angekommen und da hast du auch zwei Varianten, einmal die Vater-Variante und die Single-Variante oder wie auch immer man sie nennen will, selbstbestimmte, wenn man mehr Zeit hat und vielleicht möchtest du davon nochmal berichten, weil das Thema Schlaf so unglaublich wichtig ist. Ich meine, du sagst es ja in deinem Buch selber, wem soll ich das erzählen? Und da achtest du ja auch extrem drauf, dass da alles drauf optimiert ist, dass du gut schläfst, ne?
Total. Also eine Abendroutine ist wirklich eine der wichtigsten Maßnahmen, um den Schlaf eben zu verbessern und von vornherein auch ja so hinzudrehen. Also man spricht auch von der Schlafhygiene, das ist eigentlich ein ganz schöner Begriff, die man regelmäßig unterbringen sollte in den Tag und fest implementieren sollte. Also diese ganzen Routinen funktionieren wirklich ja auch nur, wenn man sie regelmäßig durchführt. Das heißt, das sollte zum festen Bestandteil des Tagesendes werden. Gilt natürlich nicht nur für Väter, sondern auch für Mütter. Aber die Variante, die ich für Eltern eben entworfen habe, hängt einfach damit zusammen, dass man durch Kinder natürlich nicht immer ganz 100% selbstbestimmt durch den Tag geht, logisch. Und gerade am Abend ist es so, dass natürlich ins Bett bringen etc. Eben auch Zeit verlangt und da kann man eben auch dran schrauben, indem man sagt, okay, für mich gibt es eine kleine Phase, in der ich alles unterbringe, was ich für einen guten Schlaf brauche und da ist es eben bei mir, wie gesagt, ich habe die Meditation auf den Abend verschoben, das ist bei mir der wichtigste Part meiner Abendroutine. Dann darüber hinaus, was man auch machen kann, ist beispielsweise passive Hacks einzubauen, also die keine Zeit rauben. Das ist sehr, sehr cool. Man kann beispielsweise mit ätherischen Ölen arbeiten. Ich habe so einen kleinen Diffuser zu Hause. Das ist im Prinzip ein Zerstäuber der ätherischen Öle, die dadurch im Raum verteilt werden. Und da kann man eben mit gewissen Ölen, das heißt zum Beispiel Ylang Ylang oder Lavendel, eben auch den Körper dazu bringen, runterzufahren. Ja, du hast es angesprochen, parasympathisches Nervensystem. Das ist eben ein Weg, ohne Zeit zu verlieren. Das ist das Spannende eigentlich daran. Ja, da gibt es natürlich weitere Routinen, die man abends durchführen kann, aber zum Beispiel die ätherischen Öle ein- und auszuatmen, das kann ich wunderbar auch während des Meditierens mit unterbringen. Ja, ich gehe da meist nochmal kurz auf die Faszienrolle, auch das mache ich abends nochmal, auch Stretching und da vielleicht eher das statische Stretching kann man sehr, sehr gut am Abend einbauen. Auch das fährt den Körper und auch den Geist nochmal runter. Ja, dann kann man beispielsweise dafür sorgen oder sollte man in jedem Fall dafür sorgen, dass man blaues Licht oder Blaulicht imitierende Geräte meidet. Das heißt, auch da ist wieder die magische eine Stunde, die ich setze, dass ich sage, okay, eine Stunde vor dem Schlafen gibt es für mich keine Geräte mehr, kein Handy, kein Tablet, kein Fernseher. All das sollte man eben nicht nutzen, weil dadurch durch dieses blaue Licht eben die Melatoninproduktion im Körper gestört wird und dann man dadurch eben schlechter schläft. Ja, das kann man eine Stunde vor dem Schlafen wirklich auch gut verkraften. Das kriegt man hin, weil eben auch gar nicht so viel Spannendes dann mehr passiert. Ja, man muss sich wirklich mal vor Augen führen, was passiert. Ich gehe so um 23 Uhr im Idealfall schlafen. Was passiert zwischen 22 und 23 Uhr wirklich noch Dramatisches, wo ich wirklich up to date sein muss. Klar kann man mit Freunden Texte schreiben und das ist auch alles schön und in Ordnung, aber das kann man auch zwischen 21 und 22 Uhr beispielsweise unterbringen und die nächsten Nachrichten dann am Morgen schreiben. Ja, auch das ist möglich. Was macht man dann mit der Zeit? Die Frage bekomme ich dann ganz oft. Ja, man kann beispielsweise ein Buch lesen, also wirklich ein klassisches gedrucktes Buch. Das funktioniert, muss nicht das dieses Buch hier sein, das Biohacking-Buch, aber es gibt natürlich auch, vor allem kann es, ich bin aber auch ein Freund davon, Geschichten, also Romane zu lesen. Ja, also nicht nur, weil ich es gerne mache, sondern eben, weil man das analytische Denken vielleicht auch zum Abend hin weniger einsetzen und fordern sollte. Ja, das ist ganz spannend. Es ist eben auch dadurch so, dass wir den Geist runterfahren können und mental uns in Richtung Schlaf bewegen können, indem wir eben das analytische Denken ausklammern. Das heißt, Sachbücher sind vielleicht in dem Moment keine gute oder Self-Help-Bücher, was auch immer man liest, gar nicht so eine gute Idee, sondern stattdessen kann man eher in Richtung Geschichten gehen. Ja, man kann auch ein Tagebuch führen, wenn man nicht so gern liest oder das schon tagsüber so viel gemacht hat, kann man auch ein Tagebuch führen. Ich selbst mache das auch, sehr, sehr komprimiert, aber ich schreibe eben ein paar Dinge auf, auch für die ich dankbar bin zum Beispiel. Auch Dankbarkeit ist ein großer Schlüssel, um besser zu schlafen. Weißt du, gibt es mittlerweile auch tolle Studien zu, das Thema Dankbarkeit generell, das ist eben sehr förderlich für die allgemeine, für den allgemeinen Gemütszustand und für die allgemeine Zufriedenheit auch ist. Und zufrieden einzuschlafen fällt einem ja deutlich leichter, als wenn man vor dem Schlafen noch mit dem Partner gestritten hat zum Beispiel. Ja, das ist, lässt sich manchmal auch nicht vermeiden, aber man weiß es vielleicht aus eigener Erfahrung, dass es eben gerade diese beiden Extreme gibt. Und auf der einen Seite ist es eben schön, vielleicht meditiert zu haben am Abend und dankbar zu sein, wenn das funktioniert, schläft man eben deutlich besser und ist am Morgen eben auch wacher, energiereicher. Und insofern lohnt es sich für alle von uns mal zu überlegen, okay, was mache ich mit der letzten Stunde meines Tages? Das ist vielleicht eine ganz guter Startpunkt. Wie kann ich die eben nutzen? Gar nicht im Detail. Wie kann ich vielleicht erstmal damit anfangen? Das ist für mich der größte Schlüssel, das Blaulicht zu reduzieren. Gibt es natürlich auch Blaulichtbrillen, die man einsetzen kann für Notfälle. Ja, oder wenn man abends noch vielleicht 2 Stunden vor der Schlafenszeit nochmal eine halbe Stunde arbeiten muss oder ähnliches. Das ist natürlich eine Möglichkeit, da auch wieder als Hacker aktiv zu sein. Vielleicht noch eine ganz gute Regel an der Stelle. Die 3-2-1-Regel, die lässt sich auch sehr gut merken. Ja, also 3 Stunden vor dem Schlafen sollte man das Arbeiten eigentlich abhaken. Ja, fällt mir auch nicht immer leicht, aber das ist so das Ziel. 2 Stunden vor dem Schlafen, ja, sollte man im Idealfall nichts mehr essen und 1 Stunde vor dem Schlafen alle blaulichtemittierenden Geräte ausschalten. Das ist eine sehr, sehr schöne Regel, leicht zu merken, und so kann man sich eben wunderbar auf die Nachtruhe, auf eine erholsame Nachtruhe vor allem vorbereiten.
Ja. Nee, ich finde das super, sich zu überlegen, wie soll meine letzte Stunde des Tages aussehen. Das werde ich auf jeden Fall darüber nachdenken nach unserem Podcast, weil ich habe immer so eine Vorstellung, ja, das soll jetzt alles ganz besinnlich und so enden, und letzten Endes scrolle ich dann doch am Telefon und Gott sei Dank, toi, 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 ich kann wirklich gut schlafen, aber die Frage ist ja, würde es mir besser gehen, wenn ich diese Routine noch optimieren würde? Also würde ich noch besser und erholter aufwachen? Deswegen finde ich das eine tolle Inspiration. Und dann hattest du vorhin noch erwähnt mit dem Thema WLAN. Hast du da einen Unterschied gemerkt? Merkt man das?
Tatsächlich. Also der erste Schritt, der aus meiner Sicht noch wichtiger ist, ist natürlich das Handy auszuschalten oder in den Flugmodus zu schalten. Auch das muss man nochmal sagen, weil viele von uns das tatsächlich noch nicht tun. Das wäre der einfachste Schritt, weil auch da, was passiert in der Nacht, muss man sich wirklich mal fragen. Wenn ich nicht gerade als Notarzt arbeite, ja, dann ist es wirklich so, dass da nachts nichts Dramatisches mehr passieren kann, ja, oder ein Familienmitglied vielleicht irgendwie gerade im Krankenhaus liegt. Das ist natürlich alles ein Sonderfall, aber es gibt natürlich den Alltag, und im Alltag passiert da wirklich gar nichts. Das heißt, ich schalte mein Handy in den Flugmodus, das ist der allererste Schritt. Das WLAN auszuschalten wäre dann der nächste. Ja, da gibt es dahingehend, ich weiß gar nicht, ob es auf den Schlaf bezogen Untersuchungen gibt, aber es gibt Messungen im Bereich Elektrostress. Ja, und da gehen WLAN-Signale eben auch mit rein. Man weiß, dass diese Strahlung, nicht nur WLAN-Strahlung, sondern auch Mobilfunkstrahlung beispielsweise, sich auf den Körper auswirkt, dass Stress erzeugt wird. Ja, das ist insofern ganz gut erforscht, dass es da eben Untersuchungen zu gibt. Einige Menschen da draußen reagieren dadurch darauf sehr stark, andere weniger auf diesen Stress. Es gibt sogar Menschen, die da Kopfschmerzen bekommen durch zu viel Strahlung, die da wirklich Probleme mit haben, ist noch kein anerkanntes Krankheitsbild. Ich habe da im Zuge der Buchrecherche ein bisschen tiefer mich eingelesen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir alle diesem Stress ausgesetzt sind. Und was ich mal gemacht habe, ist, dass ich mir mal ein Messgerät besorgt habe für zu Hause und durch die Räumlichkeiten gelaufen bin und geguckt habe, okay, wo schlägt es jetzt aus? Und es ist tatsächlich so, dass natürlich ich habe den Router in so einer kleinen Abstellkammer, dass dort das Signal natürlich sehr, sehr hoch war. Und gerade auch an Wänden, wo beispielsweise die Stromleitungen auch entlang führen und dann in den Steckdosen enden, da war die Strahlung auch jeweils immer sehr, sehr hoch. Und dementsprechend noch ein weiterer Tipp vielleicht, das Bett mit ein paar Zentimetern Abstand zur Wand hinzustellen. Ja, das ist wirklich eine leichte Maßnahme, die alle von uns easy umsetzen können, glaube ich. Und das ist auch mit Vorteilen in puncto Schlaf verbunden.
Mega interessant, weil das war mir noch gar nicht bewusst. Also das finde ich wirklich richtig interessant. Ich habe mir das ja so ein bisschen angewöhnt, mit einer Meditation einzuschlafen. Also ich mache mir dann irgendwas an von irgendeiner App. Und wo ich jetzt drüber nachdenke und ganz ehrlich zu mir selber, ist es halt auch eine Gewohnheitssache. Also ich sollte es eigentlich vorher machen und dann ausschalten, weil sonst habe ich natürlich mein Handy auch einfach neben mir. Das ist ja katastrophal eigentlich, ne, für einen Biohacker.
Ist nicht ideal, aber man kann das Handy natürlich in den Flugmodus setzen, dann ist es wiederum in Ordnung. Mhm. Ja, also da, wer zum Beispiel eine Schlaf-Tracking-App auch benutzt, das ist durchaus legitim, das zu machen, da ist die Strahlung wirklich G0. Das kann man gut ruhig tun. Insofern ist der Weg vielleicht gar nicht so schlecht. Ich hätte noch eine andere Inspiration vielleicht für dich an der Stelle, wenn du nicht einschlafen kannst, oder für alle da draußen, die nicht einschlafen können, was man gut machen kann. Ich bin ein großer Fan der 4-7-8-Atmung. Die kann man wirklich in kurzer Zeit komprimiert durchführen und dadurch eben auch den Körper und vor allem den Geist runterfahren lassen. Über die Atmung kann man generell ja super viel machen. Also Wim Hof hat es bewiesen im großen Stil, ja, dass man über die Atmung große Dinge bewirken kann. Mit Kälte zusammen, was natürlich nochmal eine ganz andere Welt ist, also die Kältetherapie. Da brauchen wir wahrscheinlich noch eine zweite, dritte Folge, um auch darüber zu sprechen. Aber es ist schon so, dass tatsächlich über die Atmung viel geistig erreicht werden kann. Ja, man kann den Körper hochfahren, man kann ihn runterfahren, ja, leistungsfähiger machen oder eben entspannter machen. Und du hast die Möglichkeit, über diese 4-7-8-Atmung dies zu tun in kürzester Zeit, 4 Sekunden einzuatmen, 7 Sekunden die Luft anzuhalten und 8 Sekunden wieder auszuatmen. Ja, das ist ein Durchgang. Das Ganze wirkt schon ab 4 Durchgängen. Das heißt wirklich sehr, sehr kurze Zeit. Und ich merke wirklich beim 4. Durchgang, jetzt entspanne ich mich gerade. Und es ist wirklich verrückt. Also das sollte man unbedingt mal ausprobieren. Ich kann es wirklich am Abend vor allem empfehlen, aber auch mal zwischendurch, wenn man sich vielleicht gestresst fühlt. 4 Durchgänge. Auch dazu gibt es spannende Studien. Die haben quasi mehrere Phasen. Also sie haben das quasi 6-mal gemacht, diesen Durchgang, und dann in 3 Sätzen, also ein bisschen wie beim Krafttraining quasi, diesen Durchlauf oder diese Routine durchlaufen. Und da wurden wirklich auch Veränderungen im Bereich des Stresslevels auch gemessen. Und ich glaube, es war eine thailändische Studie, wenn ich das richtig erinnere. Also im asiatischen Bereich sind die ja ohnehin im Bereich der Atmung und der Meditation einen Tick weiter als wir hier im Westen. Aber man kann eben schon grundsätzlich sagen, dass wir uns davon was abschneiden können und sollten. Ja, also 4-7-8-Atmung sollte man sich definitiv merken, einfach zu merken. Und das nutze ich beispielsweise auch beim ins Bett bringen meiner Kinder. Ja, wenn ich da liege und im Prinzip auch weiß, okay, jetzt sind die so einigermaßen in Richtung Traumland unterwegs, ja, dann mache ich diese Atmung und fahre mich dadurch selbst runter. Ich glaube, wenn meine Atmung dann auch für die hörbar auch entspannter wird, ja, dann hat es eben auch einen Vorteil auch für die eigenen Kids. Also das nur so für alle Mütter und Väter da draußen als kleiner Tipp, so mache ich das. Aber grundsätzlich ist es auch für dich selbst wirklich ein smarter Hack. Es gibt natürlich auch andere Routinen in Richtung der Atmung, zum Beispiel die Box-Breathing-Technik. Mhm. Also Box-Breathing bedeutet eben 5 Sekunden einzuatmen, 5 Sekunden die Luft anzuhalten. Im Prinzip, wenn man sich eine Box vorstellt, 5 Sekunden ein, 5 Sekunden anhalten, und dann 5 Sekunden wieder auszuatmen und dann wieder die Luft 5 Sekunden anzuhalten, dass man quasi eine Box komplett gefüllt hat, die Ränder entlang gelaufen ist, wenn man sich das so visuell vorstellen kann und mag. Das funktioniert auch sehr, sehr gut, um den Körper runterzufahren, auch am Ende eines Trainings zum Beispiel, ja, auch wirksam, um die Regeneration einzuleiten.
Cool. Was ist denn für dich bisher der mostly life-changing-Hack gewesen? Also welcher Hack hat dein Leben am meisten verändert? Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so zu sagen ist, aber vielleicht hast du einen Hack, wo du sagst, das ist etwas, was ich, ja, was Gold wert ist.
Puh, das ist eine gute Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Ich würde fast davon sprechen, dass es die Meditation ist. Also ich habe mich in dem Bereich mit dem Thema auseinandergesetzt, in Workshops, bin da tiefer eingestiegen, auch über Yoga beispielsweise. Aber es gibt eben auch, gerade mit den Atemtechniken, die teilweise uralt sind, die überliefert wurden, Wege in Kombination mit modernen Tricks, wie zum Beispiel den mit Musik eben auch zu atmen, ja, auch im quasi im Rhythmus der Musik Atemtechniken durchzuführen. Und das ist für mich wirklich, glaube ich, in den letzten Jahren nochmal was gewesen, was mir, ich würde nicht sagen life-changing, aber was mich nochmal sozusagen auf eine neue Ebene gebracht hat, was die Atmung, die Atemtechniken betrifft. Es gibt da eine sehr, sehr gute App auch, die ich empfehlen kann, die heißt Sonic Tonic. Mhm. Mit dieser App sind eben auch die sogenannten binauralen Beats verbunden. Ja, es sind einfach Töne, die uns eine Illusion geben, dass wir über beide Ohren was hören, aber es ist tatsächlich ein Spiel zwischen linkes Ohr, rechtes Ohr. Also man hat Kopfhörer drin, hört diese Töne, die hören sich ein bisschen komisch an, aber wenn Musik drüber gelegt ist, hört man das gar nicht so sehr. Und diese App nutzt diesen Effekt und dazu atmet man. Und man kann sich wirklich dadurch in einen sehr meditativen Zustand bringen. Dauert ein bisschen länger als 10 Minuten, vielleicht so 12, 13, aber es ist wirklich der Wahnsinn. Also ich habe auf Workshops eben auch gemerkt, wenn man das jetzt in die Länge zieht und sich 40 Minuten nimmt, kann man sich da wirklich in einen rauschähnlichen Zustand bringen. Und das ist wirklich so ein Moment, wo ich nicht nur entspannt war, sondern auch das Gefühl hatte, ich habe eine besondere Art der Klarheit gerade erreicht. Also da ist ja manchmal auch so bei Yoga-Sessions, kennt vielleicht auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man sich eben gerade durch Yoga, ist es ja eigentlich auch das Ziel am Ende der Yoga-Session, sich auf das Shavasana vorbereitet, ja, auf die Entspannungsphase, und dass die Bewegung eigentlich nur dafür da ist, die Meditation am Ende der Session eben noch besser nutzen zu können für sich. Und das ist eben auch, da hat man dann auch vielleicht mal so einen Moment der, ich will nicht sagen Erleuchtung, aber einen Moment der Klarheit, der extremen Entspannung, der des Glücklichseins und auch der Dankbarkeit. Und dahingehend war das schon ein Stück weit life-changing. Und das zweite ist eben, da müssen wir da wirklich nochmal ein neues Fass, glaube ich, aufmachen, ist die Kältetherapie, mit der ich auch seit einigen Jahren schon arbeite. Angefangen mit einer kalten Dusche, die ich regelmäßig durchgeführt habe und auch weiter durchführe, hin zu Eisbädern, die wirklich dann auch der nächste Schritt sind. Aber ich bin vor allem ein Riesenfan von Winterbädern, also im Winter im Meer zu baden oder auch in Flüssen. Also ich mache es primär im Meer, weil ich natürlich hier im Norden auch beheimatet bin. Aber man kann ja genauso gut eben auch in kalte Flüsse steigen. Und das ist für mich nochmal in der Natur auch ein Riesenvorteil, dass man sich da wirklich auch in Richtung Stressbekämpfung auf ein neues Level begeben kann.
Würde mich auch voll interessieren, vielleicht nur ganz kurz, weil, wie du schon sagst, wir können wahrscheinlich eine Stunde drüber reden. Wie könnte ich jetzt anfangen? Also kalte Dusche, wie lange müsste ich das machen, damit das schon irgendwie vielleicht einen Effekt sogar hat?
Ich würde anfangen, normal zu duschen, regulär warm zu duschen und das Ende meiner Dusche mit 10 Sekunden Kälte zu beginnen, also ganz auf kalt schalten. Ja, und dann kann man im Prinzip relativ schnell von Woche zu Woche um 10 Sekunden steigern. Ja, also in der zweiten Woche ist man dann bei 20 Sekunden am Ende der Dusche und irgendwann ist man dann bei einer Minute oder auch bei zwei. Viel länger als 2 Minuten braucht man es am Ende nicht durchführen. Dann hat man schon den Moment erreicht, wo man die komplette Dusche eigentlich kalt durchführen kann, tatsächlich. Und ich mache es ganz gern so, dass ich kalt starte, dann Shampoo und Duschgel nutze und dann wirklich nochmal, also das ist dann in dem Moment auch nicht getaktet, da brauche ich so lange, wie ich brauche, um nass zu werden. Und dann in der zweiten Phase, quasi nach dem einseifen, ist dann wirklich der Moment, da gucke ich dann auf die Uhr, da habe ich so einen Bereich von 2 bis 5 Minuten. Wenn ich wirklich Zeit und auch Muße habe, dann nehme ich mir auch 5 Minuten. Aber 2 Minuten, da weiß man, da treten dann schon die Anti-Aging-Effekte beispielsweise auch ein. In jedem Fall auch die stressmindernden Effekte. Also das ist so die Benchmark, die man sich setzen sollte. 2 Minuten am Ende kalt zu duschen. Und da kann man sich eben mit 10 Sekunden Schritten langsam hinführen.
Okay, werde ich einführen.
Probier es mal aus, bin gespannt auf dein Feedback.
Also ich habe da schon mal eine Zeit lang auch mit kalt duschen gemacht, aber es ist eine extreme Überwindung. Klar, das ist ja auch der Effekt, sonst wäre es ja, aber und man sieht es auch überall, alle sind davon angesteckt von diesem Hack, also es ist ja schon so ein Trend. Aber mich da jetzt zum Beispiel eine Wanne mit Eiswürfeln zu setzen, das ist für mich noch unvorstellbar, aber wer weiß, vielleicht komme ich da noch hin, denn was ich auch schon vorher wusste und dann auch noch mal eben in deinem Buch aber gesehen habe, ist ja das Thema das braune Fett, was man dadurch vermehren kann, und das finde ich einfach extrem spannend, also wie man durch externe Faktoren auch seinen Körperzustand, seine Zellen ändern kann, ne? Das ist einfach krass. Ich wollte dich nochmal fragen, du bist ja auch Coach und Trainer, und coachst du auch in der Hinsicht, hinsichtlich Biohacking? Also gibt es da auch, ja?
Genau, ist gerade ein wachsender Bereich bei mir auch. Ich mache auch sehr, sehr viel Fitnesstraining eben, also im Bereich des Krafttrainings vor allem, aber auch Ausdauertraining. Aber Biohacking wird mehr und mehr. Da habe ich vor allem dann so Konsultation, wo ich mir eine Stunde eben anschaue mit einer Anamnese zuvor, wo ist das Ziel, wo soll die Reise hingehen, wo ist der Startpunkt und welche Hacks können wir eben gezielt für die jeweilige individuelle Situation einsetzen. Ja, jeder und jede hat eine andere Lebenssituation, auch der Alltag unterscheidet sich massiv zum Teil, und dementsprechend kann man da wirklich schauen, okay, was eignet sich und was eignet sich vielleicht nicht, worauf kann man verzichten, auch das ist wichtig zu schauen, okay, was sind wirklich Dinge, auf die ich mich fokussieren will, und die wirklich konsequent und täglich durchzuführen, das ist dann der Schlüssel, und was das genau sein kann, dabei helfe ich natürlich gerne und macht mir auch einen Riesenspaß zu schauen, okay, was sind da die wirklich sinnvollen Maßnahmen für den individuellen Fall.
Das finde ich richtig gut, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, einfach zu sagen, ja, du musst es halt richtig wollen und sonst hast halt Pech gehabt, sondern du sagst, hey, so lass dich davon jetzt nicht überrumpeln. Wir haben hier eine ganze Palette, aber dein Leben wird auch nur optimiert, wenn das für dich umsetzbar ist, so, ne? Und das finde ich irgendwie, deine Message dahinter finde ich total gut. Und gibt's noch irgendeinen Hack? Also ich meine, du hast ja so viel in deinem Buch, ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Aber gibt's noch irgendeinen Hack jetzt für diese Podcast-Episode, wo du sagst, den möchte ich hier nochmal genannt haben?
Gute Frage. Also bloß keine Angst vor Bulletproof Coffee, den gerne mal ausprobieren, kann ich nur sagen. Und dann ist es wirklich das Thema der Meditation. Ich kann es, glaube ich, gar nicht oft genug unterstreichen, wie wirksam das Ganze ist, sich auch vielleicht mit dem Thema Dankbarkeit nochmal auseinanderzusetzen. Auch das haben wir angesprochen. Also wir haben eigentlich die Key Points haben wir eingetütet. Die Ernährung haben wir angesprochen. Natürlich auch gerade Frauen, ich meine, das vermittelst du immer wieder. Auch Frauen brauchen keine Angst vor Krafttraining zu haben. Krafttraining ist Anti-Aging. Ja, es gibt kaum effektiveren Weg. Und da eben auch das als Säule mit einzubauen. Also Training ist eben gerade auch eine ganz wichtige Säule des Biohackings, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt keine Abkürzung an der Stelle, man muss es eben unterbringen, in der eigenen Woche irgendwo schauen, dass man sich Slots bereithält und das eben zu einem ja nicht mehr wegzudenkenden Teil des Alltags macht. Das ist doch, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den ich hier gerne nochmal platzieren würde. Es gibt doch einen absolut unterschätzten Hack, der so einfach ist, dass alle von uns das wirklich durchführen können und sollten, und zwar regelmäßig. Das ist nämlich der Faktor des Spazierengehens. Ja, das ist nämlich dort angesiedelt, also im Bereich der Bewegung, die nichts mit Training zu tun hat. Also all das, was wir vielleicht als langweilig empfinden oder was man früher, keine Ahnung, den Großeltern zugeschrieben hat. Ja, das ist wirklich sinnvoll tatsächlich, weil man weiß, dass auch dadurch das Stresslevel gesenkt werden kann. Vor allem, wenn man das Ganze in der Natur durchführt. Das heißt, in die Natur zu gehen, sich dort zu bewegen durch leichte Bewegung, durch Schritte. Wir alle kennen die Regel von den 10.000 Schritten, da ist auch was dran. Ja, also die kann man sich, muss man nicht sklavisch einhalten, aber so in die Richtung hingehend, dass man 8.000 bis 10.000 Schritte auf jeden Fall pro Tag unterbringt. Im besten Fall in der Natur, denn auch das hat nachgewiesene Effekte. Also ich habe auch ein ganzes Kapitel über Waldbaden beispielsweise geschrieben, dass es eben durchaus Sinn macht, im Wald auch achtsam spazieren zu gehen regelmäßig. Mache ich viel zu selten, sollte ich auch öfter unterbringen und machen. Aber das sind zum Beispiel, wäre zum Beispiel was, was ich an der Stelle nochmal wirklich jeder und jedem ans Herz legen kann, regelmäßig spazieren zu gehen und mindestens 10.000 Schritte am Tag und im besten Fall in der Natur.
Ja, hast du die 10.000 jeden Tag?
Ja.
Und du bist ja auch eigentlich beruflich, naja gut, du, wenn du Leute trainierst, dann bist du auch stehend unterwegs, aber sonst auch viel am Schreibtisch. Wie bringst du die Schritte dann unter? Hast du da so ein paar Tipps?
Ja, am Schreibtisch ist bei mir auch so, dass ich die Position wechsle, dass ich nicht nur sitze, sondern auch in die stehende Position übergehe, ja. Hin und her. Ich versuche schon dann auch bewusst die Spaziergänge einzubauen, über den Tag verteilt. Im Moment habe ich den Effekt, dass ich mit einem kleinen Baby in der Trage dann auch unterwegs bin. Das heißt, im Moment ist es gar kein Problem, diese Schritte voll zu kriegen. Aber natürlich mit Kindern fällt es einem auch leichter, weil man dann mehr draußen ist im Zweifel und aktiver ist und mehr unterwegs ist etc. Aber ich bin eben auch ein Freund davon, wirklich zu sagen, okay, jetzt gehe ich mal für, sei es eine Viertelstunde nach draußen oder 20 Minuten, die Mittagspausen, die man sonst irgendwie am Rechner auf YouTube verbringen würde, kann man vielleicht auch bestenfalls draußen in der Natur verbringen oder sei es im Park um die Ecke, Hauptsache ein wenig grün, auch das macht was mit unseren Augen, ja, auch dadurch können wir eben positive Effekte der Entspannung einfahren und dahingehend kann ich das wirklich nur empfehlen.
Ja. Ja, ich achte da auch drauf auf meine Schritte, schaue aber auch viel aufs Handy, weil ich dann das gleichzeitig mit Nachrichten beantworten kombinieren möchte. Und ja. Dann habe ich auch gestern gemerkt, also jetzt, wo es so langsam kälter wird, meine Hände, die sterben auch ab. Und dann, ja, kann ich gar nichts immer beantworten, aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man sich zumindest einen Teil dieses Spaziergangs ja auch achtsam vornimmt, also in die Natur gucken, weil das ist ja natürlich was anderes, als wenn ich jetzt auf mein Handy starre dabei.
Oder Kopfhörer rein, ein Hörbuch oder einen guten Podcast hören, diesen zum Beispiel. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit, um das Ganze zu kombinieren und auch effizient zu gestalten. Oder vielleicht in Gesellschaft, ja, sich dazu zu verabreden mit der Freundin oder mit einem Freund und oder mit der Partnerin, Partner eben spazieren zu gehen gemeinsam. Ist auch eine schöne Aktivität.
Finde ich auch, ja. Schön. Cool. Ich könnte noch 3 Stunden quatschen, weil wenn ich jetzt sehe, was wir in fast einer Stunde so besprochen haben, dann ich könnte noch so viele Fragen stellen, aber ich weiß, dass in dem Buch noch so viele Dinge sind. Ich werde das auf jeden Fall zu Ende lesen und auch für alle Hörer und Hörerinnen. Das ist das Men's Health Biohacking Buch, 22 geniale Wege zu deinem besten Ich. Es ist mega, also auch das Thema CBD-Öl zum Beispiel, das hat mich auch wahnsinnig interessiert und du hast das ja alles auseinandergenommen bis ins kleinste Detail. Sehr, sehr interessant und wo kann man dich noch finden? Auf Instagram?
Genau, Social Media, technisch bin ich vor allem auf Instagram aktiv. Das Buch übrigens ist nicht nur, weil jetzt Men's Health draufsteht, ja, ist natürlich auch für Frauen geeignet, ist ein bisschen manchmal aus einem männlichen Ton geschrieben, aber davon sollte man und sollte Frau sich nicht abschrecken lassen. Ja, in jedem Fall auch super Tipps drin, egal für welches Geschlecht. Und ansonsten, ja genau, findet man mich vor allem auf Instagram, nicoairone.de ist meine Website. Gerne mal ins Buch schauen, gerne mal Feedback geben. Ich bin auch, freue mich über jedes Feedback zum Buch, egal ob ein Hack dabei war, den man übernehmen konnte oder ob es eine ganze Reihe war. Ich habe schon, habe mich über alles gefreut, was bisher kam und habe wirklich auch einigen Leuten zu deutlich mehr Lebensqualität helfen können. Und das ist für mich auch der Antrieb gewesen, das Buch überhaupt zu schreiben. Und das macht mich jedes Mal glücklich. Insofern hoffe ich, dass uns das auch gelungen ist mit diesem Podcast. Und freue mich, wenn wir noch eine zweite Runde einlegen.
Super gerne. Vielen, vielen Dank, Nico. Wahnsinnige Inspiration. Und deine Hauptmessage, dass jeder irgendwas eben optimieren kann und sein Leben auch selber in der Hand hat, das finde ich einfach so wichtig, dass man das weiß und sich nicht einfach ausgeliefert fühlt den Umständen, die man hat, sondern man kann immer irgendwas Kleines ändern. cool.
So sieht's aus. Danke dir.